Herzlich willkommen zum Audio-Podcast von Sihl Leipzig. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf sihlchurch.de.
Gesagt habe, heute ist der Herzschlagsonntag, wo wir als Sihl Leipzig, als Online-Community gemeinsam herausfinden werden, was bedeutet Sehnsucht nach mehr für uns. Und der Titel von der Predigt heute, den werde ich euch direkt verraten, der Titel ist, was würde passieren, wenn du alles gibst? Was würde passieren, wenn du dich heute entscheidest, alles zu geben? Und wir werden in der nächsten halben Stunde herausfinden, warum das der Titel ist. Zumindest ist es meine Hoffnung, dass du am Ende hier rausgehst und weißt, wieso. Und weißt, was passieren kann. Und eine Sache, die ich an dieser Kirche ganz besonders schätze, ist, dass wir es anstreben, authentisch zu sein. Dass wir es als Sihl Church, als Sihl Leipzig immer wieder anstreben, uns danach ausstrecken, authentisch und ehrlich und auch nahbar miteinander zu sein. Und bei InMotion, denen sage ich das seit 2 Jahren, die können das wahrscheinlich schon nicht mehr hören. Jede Message, die ich dort habe, starte ich in den meisten Fällen mit was Persönlichem. Ich erzähle, womit ich gerade kämpfe, womit ich in den Wochen davor gekämpft habe. Vielleicht von Prozessen, mit denen ich noch nicht ganz durch bin, weil ich mir wünsche, dass indem ich etwas von mir erzähle, die Leute untereinander ehrlich und echt miteinander werden. Und genau deshalb werde ich das heute auch machen. Und auch aus dem Grund, dass ich möchte, dass ihr mich besser kennenlernen könnt. Ich weiß, einige von euch kennen mich schon eine ganze Weile. Manche von euch kennen vielleicht nur meinen Namen oder haben mich noch nie gesehen. Auch das ist sehr gut möglich. Und ich wünsche mir, dass du heute die Möglichkeit hast, ein bisschen was über mich zu erfahren, mich ein bisschen besser kennenzulernen oder zu wissen, welche Fragen du mir noch stellen musst und welche Sachen dich noch interessieren aus meinem Leben. Und die kannst du mir dann nachher gerne stellen, auch beim Welcome to Church. Und deshalb fange ich einfach mal mit meiner Kindheit an. Ich komme eigentlich gar nicht aus dieser Region. Ich komme eigentlich aus Rheinland-Pfalz, aus dem Westerwald. Ich weiß nicht, bei dem einen oder anderen ist jetzt vielleicht dieser Song "O du schöner Westerwald" direkt im Kopf. Kennt ihr den? Also falls ihr den kennt und jetzt wieder ein Ohrwurm habt, gern geschehen. Hatte ich auch gestern, als mir wieder eingefallen ist, dass es dieses Lied gibt. "O du schöner Westerwald". Der Westerwald ist aber auch ziemlich schön. Ich bin auf dem Dorf aufgewachsen. Ich bin so ein richtiges Draußenkind gewesen, auch wenn man das jetzt vielleicht nicht, sich nicht vielleicht denkt, weil ich die Stadt liebe und auch nie wieder weg möchte aus der Stadt. Aber ich bin ein krasses Dorfkind gewesen. Ich bin immer mit meinen Freunden von früh bis spät draußen gewesen. Ich habe nach der Schule dann schnell Hausaufgaben gemacht. Hauptsache so lang wie möglich draußen sein, immer in irgendwelchen Wäldern, mit irgendwelchen Skateboards unterwegs. Und ich hatte eine wirklich, wirklich lässige Kindheit. Es war wirklich entspannt. Ich hatte super viel Spaß, ich hatte gute Freunde, ich bin einfach immer draußen gewesen und habe das total genossen. Und das Ganze war super entspannt, bis ich ungefähr 16 Jahre alt war, weil das so ein bisschen der Startschuss dafür war in meinem Leben, dass ich immer wieder Sachen loslassen musste, die ich eigentlich gar nicht loslassen wollte. Und es hat damit angefangen, als ich 16 war, dass mein Papa eine Krebsdiagnose bekommen hat. Was sehr überraschend kam für unsere Familie und dass er am Ende, kurz nach meinem 17. Geburtstag, daran gestorben ist. Und ich in dem Moment meinen Papa loslassen musste, meinen besten Freund loslassen musste, den ich auf gar keinen Fall so früh loslassen wollte. Und das war die erste Situation, an die ich mich so richtig erinnere, wo ich entscheiden musste, dass Stück für Stück mein Papa, ein Teil meiner Familie, einen sehr wichtigen Teil meiner Familie, immer mehr loszulassen und wo wir als Familie, die noch da war, meine 2 Brüder, meine Mama und ich, uns dazu entscheiden mussten, jemanden gehen zu lassen, den wir sehr, sehr krass geliebt haben. Und ich habe sehr damit gekämpft. Ich bin sehr wütend gewesen in dieser Zeit. Ich glaube, die wenigsten von euch haben mich schon mal wütend erlebt. Ich kann richtig wütend werden, okay? Ich trage das nicht so krass nach außen. Also man sieht mir das schon an, auf jeden Fall. Das kann ich nicht verstecken. Aber ich kann sehr wütend werden. Nicht schnell, aber ich kann wütend sein. Und ich war es sehr in diesem Moment, weil ich es nicht verstanden habe. Und das ist alles so parallel dann zu meinem Abitur gewesen. Ich habe sehr damit gekämpft, dass Gott es gut mit mir meint, weil das überhaupt keinen Sinn ergeben hat in meinem Kopf. Ich bin während des Abiturs in meinen Sommerferien dann 2 Wochen in Rumänien gewesen. Freunde von mir haben mich überredet, da mitzukommen, in einem Kinderheim mit auszuhelfen für 2 Wochen im Sommer. Und ich hatte gar keinen Bock darauf, weil ich eigentlich überhaupt keinen Antrieb hatte, das zu machen. Und die haben mich trotzdem überredet. Ich bin dann sehr widerwillig mitgefahren, aber ich bin mitgefahren. Und wir hatten als Team dort jeden Morgen so einen gemeinsamen Morgenstart, wo wir uns ausgerichtet haben, weil wir dann nicht nur in dem Kinderheim waren, sondern in die ganzen Dörfer drumherum gefahren sind und dort verschiedene Programme und Aktionen für die Kids da gemacht haben. Und es gab einen Morgen, da ging es richtig krass um die bedingungslose Liebe Gottes. Und ich habe direkt abgeschaltet. Kennt ihr sowas? Ihr hört so ein bestimmtes Thema, es geht thematisch in eine bestimmte Richtung und ihr macht direkt dicht, weil ihr euch entweder denkt, ach, ist gar nicht mein Thema, hat mir nichts zu sagen, oder euch irgendwie denkt, nee, damit will ich nichts zu tun haben. Kennt ihr sowas? Einfach mal richtig schön dicht machen. Ja, das habe ich auch gemacht an diesem Morgen, hat aber gar nichts gebracht, weil ich in dem Moment, und ich kann euch nicht sagen, wie das passiert ist, so eine krasse Gottesbegegnung hatte, dass ich gar nicht mehr anders konnte, als zu verstehen in meinem Kopf, dass die Liebe Gottes nichts mit meinen Umständen zu tun hat. Dass Gott mich bedingungslos liebt, auch wenn um mich herum richtig viel Mist passiert. Und dass die Dinge, die mir passieren, auch in meinem Leben ganz persönlich, dass sie nicht zeigen, dass Gott mich mehr oder weniger liebt oder dass er es mehr oder weniger gut mit mir meint, sondern dass die Wahrheit ist, dass er mich immer beständig liebt, egal was passiert. Ich bin trotzdem noch wütend gewesen, aber ich hatte einen klareren Blick auf diesen Gott, der mich immer liebt. Und ich hatte ein klareres Verständnis von dieser Liebe. Und ich habe mich dann nach dem Abitur entschieden, für ein ganzes Jahr nach Rumänien zu gehen. Ich habe ein FSJ in Rumänien gemacht. Ich war dort mit einer Organisation aus der Schweiz und habe mich dort in verschiedenen Bereichen mit eingebracht. Ich habe dort Leute kennengelernt, die so in den Städten drumherum gelebt haben und habe mit denen zusammen ein Kids-Ministry aufgebaut damals. Und habe mit denen zusammen so ein Kids-Ministry aufgebaut für Kinder, die aus sozial und auch finanziell sehr, sehr schwachen Familien gekommen sind. Und das hat mir so eine unfassbare Freude gemacht. Ich habe es so geliebt, in Rumänien zu sein. Und ich habe so sehr an einem anderen Level nochmal verstanden, wer Gott ist. Ich habe so viel klarer gesehen, wie Gott mich sieht. Und ich bin auf so eine andere Art glücklich gewesen in diesem Land und habe auf so eine andere Art verstanden, dass Gott was mit mir vorhat, dass ich mir dachte, hier will ich bleiben. Also gehe ich doch nicht zurück, nach Deutschland. Und ich habe zu Gott gesagt, okay, ich finde es hier so cool, ich würde so gern mit dieser Organisation hier was machen, ich will gerne in Rumänien bleiben. Und ich habe sehr schnell gemerkt, dass das nicht der Weg ist. Und dass Gott mir sehr klar gesagt hat, dass das nicht der Ort ist, wo ich bleiben soll, sondern dass ich zurück soll nach Deutschland. Und das war so die nächste Situation, in der ich etwas loslassen musste, was mir sehr, sehr viel bedeutet hat und was ich eigentlich nicht loslassen wollte. Und ich hatte das Gefühl, wenn ich das jetzt loslasse, dann verliere ich die Jemima, die ich da bin und verliere vielleicht auch diese Beziehung, die ich zu meinem Gott in diesem Jahr entwickelt habe. Und ich hatte das Gefühl, ich muss so viel wieder loslassen, was ich eigentlich nicht loslassen will. Und dann sind Freunde von mir aus Deutschland, haben sich ins Auto gesetzt und haben mich tatsächlich abgeholt, weil sie gesagt haben, wenn du nach Hause fliegst, dann wirst du niemals in dieses Flugzeug steigen. Und damit hatten sie auch recht. Ich wäre niemals in das Flugzeug gestiegen. Ich wäre einfach da geblieben. Und die haben mich dann eingesammelt mit dem Auto und haben mich abgeholt. Und ich habe die ganzen Stunden auf dem Rücksitz nur geflennt. Ich wollte überhaupt nicht zurück. Ja, dann fahren die noch durch das ganze Land mit mir. Also bitte, wie sehr kann man mich quälen? Alles klar. Aber war nett gemeint. Naja. Ich bin dann zurück nach Deutschland gekommen, bin kurz danach nach Leipzig gezogen. Da war ich junge 21 Jahre, ist jetzt auch schon wieder 7 Jahre her. Bin nach Leipzig gezogen, habe meine Ausbildung angefangen zur Ergotherapeutin und bin in meiner anfänglichen Leipzig-Zeit, habe ich jemanden kennengelernt und bin in eine Beziehung mit einer Person gekommen, die am Ende sehr, sehr schmerzhaft für mich war und sehr, sehr viel Zerbruch auch mit sich gebracht hat. Und ich hatte einen Moment, das weiß ich noch ganz genau, ich saß bei mir zu Hause in meiner ersten WG, hier in Leipzig im Bad. Und ich habe zu Gott gesagt, was soll das? Was soll das eigentlich? Warum muss ich immer wieder Sachen loslassen? Reicht es nicht, dass mein Papa gestorben ist? Reicht es nicht, dass ich aus Rumänien zurückkommen musste, obwohl ich gar keinen Bock darauf hatte? Und jetzt noch so eine Beziehungserfahrung, mit der ich nicht gerechnet habe. Was bringt das alles? Warum passiert mir das alles? Und in dem Moment, in dem ich mit so viel Schmerz und mit so viel Zerbruch in diesem Badezimmer gesessen habe, mit riesigen Fragezeichen, habe ich mich eigentlich nur danach gesehnt, zu verstehen, was hier wirklich los ist. Ich habe mich danach gesehnt, zu verstehen, was los ist. Und vielleicht kennst du diese Momente auch. Vielleicht konntest du dich beim Erzählen schon mit einem dieser Momente identifizieren. Vielleicht hast du in den letzten Wochen oder in den letzten Jahren eine geliebte Person verloren, die du so früh nicht loslassen wolltest. Und wenn das auf dich zutrifft, dann will ich einfach, dass du weißt, ich verstehe dich. Und ich weiß, wie krass der Schmerz ist. Und du bist nicht alleine damit. Vielleicht ist es bei dir aber auch so, dass du aktuell in Situationen bist, in der Schule oder in der Uni, dass du den ganzen Prüfungen, den ganzen Klassenarbeiten, was auch immer du da alles hast, dass du dem gar nicht gerecht werden kannst und dass du Schwierigkeiten damit hast zu lernen. Vielleicht hast du Schwierigkeiten damit, dir Sachen zu merken, Sachen wirklich in deinem Kopf zu behalten für die Prüfungen und du kämpfst gerade richtig damit, mit den Dingen, die in der Schule gefordert werden oder auch in der Uni. Vielleicht habt ihr aber auch gerade große Kämpfe in eurer Ehe, seid dort herausgefordert, vielleicht auch als Familie, dass ihr vor herausfordernden Fragen steht und gar nicht wisst, wie ihr das ganze Zeitmanagement hinbekommen sollt. Ich kann mir das nur in Ansätzen vorstellen mit Jobs und Kindern und Freizeitbeschäftigung und Erziehung. Ich habe gar keine Ahnung, was da alles reinfällt, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ihr da immer wieder vor Fragen steht und euch fragt, wie ihr das gut managen könnt. Vielleicht stehst du auch in deiner Firma, dort, wo du mitarbeitest, oder die Firma, den Bereich, den du leitest, vor risikoreichen Fragen, vor risikoreichen Entscheidungen. Und sitzt in diesem Moment vielleicht hier und fragst dich, wie soll das alles funktionieren? Wie soll ich das überhaupt alles hinbekommen? Vielleicht hast du gerade genauso große Fragezeichen, wie ich die damals hatte, als ich im Bad gesessen habe und mich einfach nur gefragt habe, was eigentlich los ist. Ich möchte heute eine Geschichte aus der Bibel mit euch teilen, die mich in den letzten Tagen sehr, sehr krass beschäftigt hat. Und das ist eine Geschichte von Abraham. Abraham hat sehr, sehr viele, sehr interessante Sachen mit Gott erlebt. Ich ermutige dich, da unbedingt mal reinzuschauen, weil wir werden jetzt nur einen kleinen Bruchteil davon lesen. Aber Abraham und seine Frau Sarah, die haben damals über Jahrzehnte lang gebetet, endlich Kinder zu bekommen. Die haben so sehr gebetet, Eltern zu werden, Kinder zu bekommen. Und das Verrückte war, dass Gott ihnen sogar den Zuspruch gegeben hat, dass sie ein Kind bekommen werden, dass sie viele Nachkommen haben werden. Und die Antwort hat aber sehr auf sich warten lassen, sodass in dem Moment, als der Zuspruch kam, Sarah richtig krass angefangen hat zu lachen, weil das so absurd schien in dem Moment, dass sie eigentlich gar nicht glauben konnte, dass es wirklich noch passiert. Aber dann am Ende haben sie wirklich einen Sohn bekommen. Sie haben ihn Isaak genannt. Und genau da steigen wir jetzt in die Geschichte ein. Und wir werden jetzt richtig viel aus der Bibel lesen. Seid ihr bereit dafür? Ihr müsst euch jetzt echt konzentrieren, okay? Weil es sind jetzt 15 Verse, ja? Jetzt geht's richtig rund. So, 1. Mose 22. 1. Mose ist das allererste Buch in der Bibel. Das kannst du eigentlich gar nicht verfehlen, wenn du dir diese Abraham-Geschichten mal komplett durchlesen willst. Also 1. Mose 22, ab Vers 1. Einige Zeit später stellte Gott Abraham auf die Probe. Abraham, rief Gott. Hier bin ich, antwortete Abraham. Nimm deinen einzigen Sohn Isaak, den du so lieb hast, und geh mit ihm ins Land Moria. Dort werde ich dir einen Berg zeigen, auf dem du Isaak als Brandopfer für mich opfern sollst. Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf. Er sattelte seinen Esel und nahm seinen Sohn Isaak sowie zwei seiner Diener mit. Dann spaltete er Holz für das Brandopfer und machte sich auf den Weg zu dem Ort, den Gott ihm genannt hatte. Nach 3 Tagen entdeckte er den Berg in einiger Entfernung. Wartet hier mit dem Esel auf uns, wies er seine beiden Diener an. Der Junge und ich werden noch ein Stück weitergehen. Dort oben werden wir Gott anbeten und dann zu euch zurückkommen. Abraham nahm das Holz für das Brandopfer vom Esel und legte es Isaak auf die Schultern. Er selbst trug das Messer und das Feuer. Während die beiden zusammen auf den Berg stiegen, fragte Isaak: Vater, ja, mein Sohn, antwortete Abraham. Wir haben Holz und Feuer, sagte der Junge. Aber wo ist das Lamm für das Opfer? Gott wird für ein Lamm sorgen, mein Sohn, antwortete Abraham. So gingen sie zusammen weiter und schließlich kamen sie an die Stelle, die Gott Abraham genannt hatte. Dort baute Abraham einen Altar und schichtete das Holz darauf. Dann fesselte er seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Abraham nahm das Messer, um seinen Sohn als Opfer für den Herrn zu töten. In diesem Augenblick rief der Engel des Herrn ihn vom Himmel. Abraham, Abraham! Ja, antwortete er. Das ist lustig, wa? In dem krassesten Moment seines Lebens sagt er einfach nur so, ja, ich höre. Lass es sein, sagte der Engel. Tu dem Kind nichts, denn jetzt weiß ich, dass du Ehrfurcht vor Gott hast. Du hättest sogar deinen einzigen Sohn auf meinen Befehl hin geopfert. Da sah Abraham auf und entdeckte einen Schafbock, der sich mit den Hörnern in einem Busch verfangen hatte. Er holte den Schafbock und opferte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer. Abraham nannte den Ort, der Herr sieht. Deshalb sagt man auch heute noch, auf dem Berg des Herrn, wo der Herr sich sehen lässt. Auf dem Berg des Herrn, wo der Herr sich sehen lässt. Diese Geschichte, das sind nur 15 Verse, diese Geschichte ist meiner Meinung nach so krass. In 15 Versen passiert es, dass Abraham einen Auftrag bekommt, der so ungefähr der krasseste Auftrag seines Lebens gewesen sein muss. Er hat endlich einen Sohn. Die haben so lange dafür gebetet und allein das ist ja schon mega Wunder, dass sie endlich schwanger geworden sind. Und das damals in der damaligen Zeit war es noch viel besonderer, wenn man einen Sohn bekommen hat, weil das eben bedeutet hat, dass die Familie fortgeführt wird. Und in dieser kurzen Zeit bekommt er den Auftrag, seinen Sohn komplett hinzugeben, komplett an Gott abzugeben. Und dann passiert aber ein mega Wunder und er kann seinen Sohn doch behalten. Ich frage mich, wie Abraham das verarbeitet hat, wirklich. Also, und was ich mich auch gefragt habe, er bekommt diesen Auftrag und am nächsten Morgen geht er direkt los. Was ist in dieser Nacht in Abrahams Kopf vorgegangen, oder? Welche Gedanken muss der sich gemacht haben? Ich kann mir nicht vorstellen, dass er geschlafen hat. Also ich hätte nicht schlafen können. Und wer weiß, vielleicht ist er mega wütend gewesen. Vielleicht hat er viel geweint. Vielleicht hat er krass mit Gott diskutiert. Ich habe keine Ahnung, was in der Zeit passiert ist. Das lesen wir in dieser Textstelle auch nicht. Aber eine Sache, die Abraham tut, die lesen wir sehr, sehr genau, und zwar zweimal in dieser Geschichte. Abraham hört hin. Abraham hört hin in dem Moment, in dem Gott mit ihm sprechen möchte. Gott möchte Abraham etwas sagen und Abraham ist bereit hinzuhören. Und das ist mein allererster Punkt, den du dir heute aufschreiben kannst. Und ich ermutige euch sehr, schreibt mit, nicht wegen den ganzen weisen Worten, die ich sagen werde, sondern weil ich glaube, selbst wenn in diesem Moment nicht direkt etwas zu dir spricht, dass du in Phasen in deinem Leben kommen wirst, wo du dir vielleicht gewünscht hättest, mitzuschreiben, weil du dann in eine Phase kommst, wo du merkst, ey krass, das hilft mir gerade. Das richtet meinen Blick aus auf den, wer Gott eigentlich ist. Mein allererster Punkt ist, hör hin. Und vielleicht denkst du dir jetzt, ey, das haben wir ja schon öfter in Predigten, mal diesen Punkt. Ja, und das ist ziemlich klug, weil ich glaube, dass wir wirklich uns immer wieder daran erinnern dürfen, wirklich hinzuhören. Hinzuhören untereinander, aber auch, was Gott zu sagen hat. Und als ich damals im Bad gesessen habe und Gott mit meinen Fragen bombardiert habe, Gott mit meiner Wut bombardiert habe, Gott mit meinen ganzen Zweifeln und meiner Unsicherheit bombardiert habe, habe ich mich eigentlich nur danach gesehnt, dass Gott mir erklärt, warum das alles sein muss. Ich habe mich danach gesehnt, Antworten zu bekommen auf all meine Fragen. Und ich habe eigentlich gar nicht mit Antworten gerechnet, aber ich habe mich danach gesehnt, dass dieser Gott mir erklärt, wie ich das alles schaffen soll und wozu das alles notwendig ist. Ich wollte hören, dass irgendwie alles wieder gut wird und dass ich das irgendwie durchhalten kann. Und ich habe in dem Moment, als ich dort saß und Gott vollgelabert habe mit meinen ganzen Sachen, habe ich auf einmal eine Stimme in mir drin gehört, die einen sehr, sehr klaren Satz zu mir gesagt hat. Dein Herz ist vielleicht zerbrochen, aber du als Person bist es nicht. Dein Herz ist vielleicht zerbrochen, aber du als Person bist es nicht. Und das war nicht die Antwort, nach der ich mich gesehnt habe, ehrlich gesagt. Ich wusste nicht, in diesem Moment nicht, was ich mit dieser Antwort anfangen soll. Die Antwort hat meinen Schmerz nicht kleiner gemacht. Die Antwort hat mir nicht geholfen, direkt mit meinen Herausforderungen richtig easy und einfach klarzukommen. Aber das ist die Antwort gewesen, die ich hören musste, um in den Wochen danach, in den Monaten danach, einen Prozess gehen zu können, der mir hilft, loszulassen. Der mir hilft, meine Wut loszulassen. Der mir hilft, meine Fragen loszulassen. Das ist eine Antwort gewesen, die ich in dem Moment hören musste für das, was da noch gekommen ist. Und ich glaube, als Abraham sich entschieden hat, hinzuhören, hat er nicht mit dem gerechnet, was Gott dann gesagt hat, oder? Ich glaube, als Abraham gerufen wurde und er gesagt hat, yo, hier bin ich, hat er nicht, genau das hat er gesagt. Als er gesagt hat, ja, ich höre, hat er nicht damit gerechnet, dass er diesen Auftrag bekommt. Dass Gott zu ihm sagt, nimm, und Gott sagt ja auch, nimm deinen einzigen Sohn, den du so sehr liebst. Gott ist schon sehr klar gewesen, was er da gesagt hat und was er da von Abraham gefordert hat. Aber Abraham hat sich in dem Moment entschieden, hinzuhören. Er hat sich entschieden, hinzuhören. Und auch wenn er mit diesem Auftrag nicht gerechnet hat, hat ihm das die Möglichkeit gegeben, zu verstehen, noch mehr zu verstehen, wer Gott wirklich ist und dass er Gott vertrauen kann. Wenn Gott spricht, dann braucht es Menschen, die hinhören und die ihm glauben, was er sagt. Wenn Gott zu dir sprechen möchte, dann braucht es dich als Person, die sich entscheidet, hinzuhören und die sich entscheidet, zu glauben, was Gott sagt. Und damit will ich nicht sagen, dass es immer einfach ist, aber Gott will reden. Gott sehnt sich danach, zu dir zu sprechen. Und er sehnt sich danach, dass du hinhörst und dass du ihm glaubst, was er sagt. Und ich vermute, dass einige Menschen heute im Raum sind und Gott hat in letzter Zeit zu dir gesprochen. Ich glaube, dass hier Menschen im Raum sind, Gott hat in den letzten Monaten zu dir gesprochen, vielleicht in den letzten Jahren. Oder vielleicht sogar heute Morgen, bevor du hierher gekommen bist. Aber ich glaube, es sind ein paar hier, denen es richtig schwer fällt, das zu glauben. Ich glaube, du sitzt heute hier und du kämpfst richtig damit, anzunehmen, was Gott sagt. Und es fällt dir schwer, ihm zu glauben, weil du vielleicht so wenig Gutes in dir selber siehst, dass du gar nicht glauben kannst, dass er dich wirklich annimmt, wie du bist. Vielleicht sitzt du hier und du hast ständig Diskussionen mit deinen Kids, Diskussionen über Diskussionen. Und kannst gar nicht glauben, dass du wirklich eine gute Mama bist. Dass du wirklich ein guter Papa bist. Auch wenn Gott dir das zuspricht. Aber du ständig an die Diskussionen denkst, die du mit deinen Kindern hast. Vielleicht sitzt du auch heute hier und du hast sehr, sehr klar gehört, dass Gott dich ermutigt, etwas loszulassen, das du eigentlich nicht loslassen willst. Vielleicht sitzt du heute hier und du bist so herausgefordert mit finanziellen Entscheidungen und du weißt, dass es dir eigentlich helfen würde, loszulassen, es an Gott abzugeben. Aber da ist viel zu viel Unsicherheit, dass du die Finanzen dann nicht mehr in der Hand hast, es nicht mehr kontrollieren kannst. Ich wünsche mir so sehr für diese Kirche, dass wir ein Standort sind, der sich immer wieder entscheidet, der sich immer wieder danach sehnt, Gottes Stimme wirklich zu hören. Ich wünsche mir hier in Leipzig, dass wir uns danach sehnen und zulassen, dass Gott diese Sehnsucht in unsere Herzen gibt, dass wir ihn immer wieder hören wollen, seine Stimme immer wieder hören wollen. Ich wünsche mir für Sie Leipzig, ich wünsche mir für dich online, wenn du gerade zuschaust, dass eine neue Sehnsucht in deinem Herzen entsteht, die Stimme Gottes immer wieder zu hören. Und dass wir gemeinsam als Kirche nicht stehen bleiben beim Zuhören, sondern dass wir bereit sind, loszulaufen. Dahin, wo Gott uns ruft. An den Ort, wohin Gott uns ruft, so wie er das mit Abraham gemacht hat. Weil ich glaube, dass Sehnsucht auch immer mit Bereitschaft zusammenhängt. Und das ist mein zweiter Punkt, den du gerne aufschreiben darfst. Geh noch ein Stück weiter. Geh noch ein Stück weiter. Und dazu gucken wir nochmal in den Bibeltext, 1. Mose 22, Abvers 4. Nach 3 Tagen entdeckte er den Berg in einiger Entfernung. Wartet hier mit dem Esel auf uns, wies er seine beiden Diener an. Der Junge und ich werden noch ein Stück weitergehen. Dort oben werden wir Gott anbeten und dann zu euch zurückkommen. Abraham nahm das Holz für das Brandopfer vom Esel und legte es Isaak auf die Schultern. Er selbst trug das Messer und das Feuer. Während die beiden zusammen auf den Berg stiegen, fragte Isaak: Vater, ja, mein Sohn, antwortete Abraham. Wir haben Holz und Feuer, sagte der Junge. Aber wo ist das Lamm für das Opfer? Die beiden gehen noch ein Stück weiter und das Erste, was passiert ist, bei Isaak kommen Fragen auf. Er wundert sich, er fragt sich, wir haben alle Sachen, die wir brauchen, aber wo ist das Tier, das wir dann opfern können? Gott wird für ein Lamm sorgen, mein Sohn, antwortete Abraham. Und so gingen sie zusammen weiter. Die Situation ist ziemlich aussichtslos, oder? Oder? Ja? Nee? Ihr könnt ein bisschen reagieren, Leute. Ich brauche das, dass ich merke, ihr seid noch da, okay? Und dass ihr nicht mit offenen Augen schlaft, das hilft mir sehr. Weil hier vorne sitzen so Usch und Briss und die sind so... Aber der Rest guckt mich einfach so an. Und ihr dürft sehr gerne reagieren. Ich weiß, das ist nicht für jeden einfach. Aber wir sind eine Kirche, die sich nicht schämt, okay? Wir dürfen reagieren und wenn du irgendwas Komisches reinrufst, ist überhaupt nicht schlimm. Gar kein Problem. Alles gut. Was sagst du? Ja, das kannst du aber wissen. Die Situation ist richtig aussichtslos. Abraham und Isaak sind auf dem Weg zu diesem Berg, wo Isaak eigentlich sterben wird. Das ist der eigentliche, ursprüngliche Plan. Und bei Isaak kommen Fragen auf, er fängt an, sich zu wundern. Und wie krass muss das für Abraham gewesen sein, als sein Sohn anfängt zu realisieren, dass irgendwas komisch ist, oder? Abraham war auf dem Weg, seinen einzigen geliebten Sohn, auf den er jahrzehntelang gewartet hat, er war auf dem Weg, den komplett hinzugeben, abzugeben, loszulassen. Und das Krasse bei Abraham ist, er hätte Nein sagen können. In dem Moment, in dem Gott zu ihm gesagt hat, was er tun soll, hätte er sagen können, nee, das kannst du vergessen, das mache ich nicht. Er hätte auf dem Weg zwischendurch jederzeit umdrehen können. Als sie den Berg gesehen haben, hätte er einfach wieder nach Hause gehen können. Abraham hätte sich entscheiden können, sich einfach umzudrehen und wieder zu gehen. Aber Abraham trifft eine andere Entscheidung. Abraham entscheidet sich, zusammen mit seinem Sohn weiterzugehen. Und ich glaube, das Einzige, das dafür sorgen konnte, dass Abraham sich in dieser aussichtslosen Situation dazu entscheidet, weiterzugehen, ist Vertrauen, oder? Ich kann es mir nicht anders vorstellen in dieser Situation. Und indem Abraham weitergelaufen ist, hat er sich aktiv entschieden, Gott zu vertrauen. Abraham hat sich entschieden, nicht nur hinzuhören, sondern Gott wirklich zu vertrauen, indem er weitergelaufen ist. Indem er sich entschieden hat, weiterzugehen. Und ich glaube, in Herausforderungen, in Schmerz, in Enttäuschung, in Wut, da kann es manchmal so viel leichter sein, einfach stehen zu bleiben, oder? Und mal diese Gefühle richtig zu genießen, mal die Wut so richtig zu genießen, oder? Mal richtig wütend zu werden, sich mal aufzuregen, mal zu explodieren oder zu implodieren, je nachdem, welcher Typ du bist. Das ist ja auch bei jedem ein bisschen unterschiedlich. Es ist so viel leichter, dann frustriert zu werden oder bockig zu werden, das kann ich auch richtig gut. Dann stehe ich da richtig stur und gehe gar nicht mehr weiter und sehe es überhaupt nicht ein. Das kennst du von dir vielleicht auch. Und hier sind ein paar, die lachen. Ich glaube, die lachen, wissen ganz genau, wie sie in so Momenten reagieren. Weil es manchmal so viel leichter ist, eine Entscheidung zu treffen, aufgrund der Dinge, die wir sehen, oder? Und ich hätte an Abrahams Stelle, in dem Moment hätte ich gesagt, nö, das kannst du vergessen. Ich sehe meinen einzigen Sohn, auf den ich jahrzehntelang gewartet habe, mit Sicherheit nicht. Aber das, was Abraham macht, und das finde ich so beeindruckend, er entscheidet sich dafür, diesem Gott zu vertrauen, der ihm den Auftrag gibt, seinen Sohn loszulassen. Er entscheidet sich trotzdem, diesem Gott alles hinzugeben, alles loszulassen, weil er realisiert hat und verstanden hat, dass dieser Gott so viel mehr sieht, als Abraham in diesem Moment jemals hätte sehen können. Er entscheidet sich, einem Gott zu vertrauen, der alles sieht, der so viel mehr sieht, als Abraham in diesem Moment hätte sehen können. Was muss in Abrahams Herz vorgegangen sein, oder? Und wie nah muss Abraham Gott wirklich gewesen sein in dem Moment, als er auf diesen Berg zugelaufen ist? Wie nah muss Gott Abraham gewesen sein? Und ich kann mir nur vorstellen in Ansätzen, auf dem Weg zu diesem Berg, als sie den Ort schon gesehen haben, wie groß die Sehnsucht in Abrahams Herzen gewesen sein muss, dass ein Wunder passiert. Wie groß die Sehnsucht und die Hoffnung auf ein Wunder gewesen sein müssen. Und das Krasse ist, man liest in diesem Text nur, wie ruhig Abraham mit Isaak dorthin geht und wie er ihm Ruhe zuspricht, indem er sagt, Gott wird schon dafür sorgen. Und ich frage mich, ob er das wirklich geglaubt hat in dem Moment. Wie groß muss die Sehnsucht in Abrahams Herz gewesen sein? Und wie groß die Bereitschaft, Gott trotzdem zu vertrauen? Und vielleicht sitzt du heute auch hier und du fragst dich, wofür es sich lohnt, loszulassen. Vielleicht fragst du dich, wofür sich all die Kämpfe lohnen, in denen du gerade stehst. Und glaub mir, ich verstehe dich. Ich habe letzte Woche genau diese Frage noch unserer Pastorin Deborah gestellt. Wir haben über ein sehr spannendes und tiefes Thema gesprochen und ich habe zu ihr gesagt, wofür lohnt sich das denn? Ich glaube, wir alle stellen uns immer wieder diese Fragen. Und ich glaube aber, dass es auf diese Frage eine Antwort gibt. Ich glaube, dass es einen Grund gibt, für den es sich lohnt, immer wieder weiterzugehen, immer wieder aufzustehen, immer wieder hinzuhören, immer wieder nach dieser Sehnsucht, sich nach dieser Sehnsucht auszustrecken, Gottes Stimme wirklich zu hören und dann loszulaufen. Und ich glaube, der Grund, für den es sich lohnt, ist, dass Gott sich immer zeigen wird, wenn wir bereit sind, ihm alles zu geben. Gott ist immer bereit, sich zu zeigen. Er wird sich immer zeigen, wenn du dich entscheidest, ihm alles zu geben, wirklich alles zu geben. 1. Mose 22, Vers 13. Da sah Abraham auf und entdeckte einen Schafbock, der sich mit den Hörnern in einem Busch verfangen hatte. Er holte den Schafbock und opferte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer. Abraham nannte den Ort, der Herr sieht. Deshalb sagt man auch heute noch, auf dem Berg des Herrn, wo der Herr sich sehen lässt. Auf dem Berg des Herrn, wo der Herr sich sehen lässt. Und das ist mein dritter und letzter Punkt. Gott begegnet deiner Sehnsucht. Gott begegnet deiner Sehnsucht. Und ich habe es vorhin schon mal gesagt, wie sehr und wie nah muss Gott Abraham gewesen sein und wie nah muss Abraham an Gottes Herzen gewesen sein? Wie nah muss er ihm gewesen sein, dass er bereit war, ihm alles anzuvertrauen, seinen einzigen geliebten Sohn loszulassen, hinzuhören, was Gott sagt und noch ein Stück weiter zu gehen? Wie nah muss er diesem Gott gewesen sein? Und ich bin mir sicher, Abraham hat sich auf dem Weg nach einem Wunder gesehnt. Ich bin mir sicher, innerlich in Abraham hat es geschrien. Vor allem, als sein Sohn dann noch anfängt, irgendwelche Fragen zu stellen. Furchtbar. Ich glaube, dass Abraham eine Riesensehnsucht nach einem Ausweg hatte. Und all das hat Gott gesehen. Gott hat jeden Schrei in Abrahams Herzen gesehen. Er hat jeden Wunsch gesehen nach Veränderung, jede Sehnsucht nach einem Wunder. Er hat jede Hoffnung gesehen. Er hat das Riesenvertrauen gesehen. Er hat jede Sehnsucht in Abrahams Herzen gesehen. Aber er hat auch die Bereitschaft gesehen. Er hat auch die Bereitschaft in Abraham gesehen, Gott wirklich alles zu geben. Gott sieht deine Sehnsucht. Gott sieht deine Kämpfe, er sieht deine Wut, er sieht deine Überforderung, Gott sieht dein Scheitern, auch wenn das vielleicht richtig unangenehm ist. aber er sieht auch dein Scheitern. Er sieht deine Sehnsucht. Gott sieht dich. Er ist der Gott, der dich ganz persönlich sieht. Und wenn du bereit bist, Gott alles hinzugeben, wenn du bereit bist, ihm deine Sehnsucht zu geben, wenn du bereit bist, ihm alles hinzuhalten, dann wird er der Gott sein, der sich sehen lässt. Du wirst an diesen Ort kommen, an diesen Ort, an dem Gott sich sehen lässt. Sehnsucht nach mehr. Sehnsucht nach mehr. Ich wünsche mir für unseren Standort, für Siel Leipzig, dass unsere Herzen gefüllt werden mit einer Sehnsucht danach, Gott alles hinzugeben. Ihm wirklich alles zu geben. Wirklich loszulassen. Die Dinge loszulassen, die wir nie loslassen wollten. Die Sehnsucht loszulassen nach bestimmten Situationen, bestimmten Ereignissen, vielleicht auch bestimmten Menschen. Mein Gebet ist es für diesen Standort, für Sie Leipzig. Mein Gebet ist es für dich und mich, dass in unserem Herzen eine neue Sehnsucht danach entsteht, Gottes Stimme in unserem Leben zu hören. Dass eine neue Sehnsucht danach entsteht, wirklich bereit zu sein, nicht nur hinzuhören, sondern loszulaufen, uns auf den Weg zu machen, noch ein Stück weiter zu gehen. Und ich wünsche mir nicht, dass das einfach passiert, damit wir die Kirche sein können, die weitergeht, sondern ich wünsche mir, dass du eine Sehnsucht in dir hast, noch ein Stück weiter zu gehen, damit du erlebst, wer dieser Gott für dich persönlich ist, welchen Charakter er hat, dass du noch tiefer, noch näher erkennst, wer dieser Gott ist und dass er Gutes für dich hat, dass du ihm vertrauen kannst, dass er sich dir zeigt, wenn du bereit bist, ihm alles zu geben, ihm alles hinzuhalten, alles loszulassen, jede Sehnsucht ihm wirklich vor die Füße zu schmeißen. Mein Gebet ist es, dass in deinem Herzen eine Sehnsucht danach entsteht, nach diesem Gott, der sich zeigt. Nicht nur nach dem Gott, der dich sieht, sondern nach dem Gott, der sich zeigt, der sich sehen lässt. Ihr dürft sehr gerne mit mir aufstehen. Und ich ermutige dich auch online. Wir werden jetzt gleich nochmal in die Anbetung gehen. Und vielleicht ist es dein Moment auch online zu Hause, dort, wo du zuschaust, gemeinsam mit uns als Kirche aufzustehen. Weil ich möchte dich eine Sache fragen. Was würde passieren, wenn du alles gibst? Was würde heute passieren, in diesem Moment, wenn du dich jetzt entscheidest, alles zu geben? Und ich lade euch ein, hier vor Ort, auch online, mit mir gemeinsam die Augen zu schließen. Und ich möchte jetzt, dass wir als Ziel Leipzig, als eine Kirche beten. Und ich lade dich ein, wenn du in deinem Herzen spürst, da ist Sehnsucht nach mehr, dann lasst uns die Arme ausstrecken nach dieser Sehnsucht. Lasst uns die Arme wirklich ausstrecken nach diesem Gott, der sich zeigt. Und lasst uns wirklich ausbeten, dass wir uns ausstrecken, um gefüllt zu werden mit neuer Sehnsucht nach einem Gott, der dich sieht und der sich dir zeigt. Nach einem Gott, der sich sehen lässt. Nach einem Gott, der dir an dem Ort, wo du gerade bist, sich wirklich sehen lässt. Und Gott, du siehst jedes Herz. Du siehst jedes Herz von Sie Leipzig, von unserer Online-Community. Du siehst alles, was uns bewegt, alles, was wir mit uns rumtragen. Du siehst alles. Und du bist der Gott, der sich sehen lassen will. Und ich bete, dass wenn wir gleich in den Worship gehen, dass du einzelnen Herzen begegnest, dass du durch den Raum gehst und dass du Herzen öffnest, dass du diesen Raum überflutest mit neuer Sehnsucht, Gott, mit einer neuen Sehnsucht danach, deine Stimme zu hören, mit einer neuen Sehnsucht danach, dir zu begegnen, dich zu erleben, mit einer neuen Sehnsucht, dir wirklich alles zu geben, Gott, dir alles hinzuhalten, dir alles vor die Füße zu werfen und wirklich loszulassen, zu sagen, Gott, mein Leben gehört dir. Danke, dass du jetzt etwas bewegen wirst, Gott, dass du sprechen wirst, dass deine Worte diesen Raum erfüllen werden, egal wo wir stehen. Du wirst sprechen, Gott. Du wirst sprechen. Und bevor wir da gleich noch tiefer reingehen, du kannst gerne in dieser Anbetungshaltung bleiben, möchte ich diesen Moment aber nicht verpassen, wenn du gerade hier stehst und sagst, ich habe keine Ahnung, wer dieser Gott sein soll, bei dem ich loslassen darf. Ich habe keine Ahnung, wer dieser Gott sein soll, nach dem ich mich sehnen darf, der sich mir zeigen will. Ich habe keine Ahnung, wer dieser Gott ist, der mich sieht. Und ich möchte dir heute die Möglichkeit geben, dich dafür zu entscheiden, dein Leben ganz Gott zu geben. Dich hierher zu stellen und zu sagen, ab heute, Jesus, gebe ich dir mein Leben. Komm du in mein Leben. Ich will deine Liebe annehmen und erleben in meinem Leben. Und während alle Augen in diesem Raum geschlossen sind, wirklich alle Augen sind geschlossen, ich bin die Einzige, die schaut, hast du die Möglichkeit, jetzt einen mutigen Schritt zu machen und deine Hand ganz nach oben zu strecken, zu sagen, Gott, ich stehe hier und ich will, dass du in mein Leben kommst. Ich möchte dich erleben und annehmen in meinem Leben als Retter und Herr. Ja, ich habe dich gesehen. Ich gebe euch noch einen Moment. Du darfst deine Hände strecken zu diesem Gott. Du darfst deine Arme wieder runternehmen. Hey Church, lasst uns mit diesen drei Leuten beten. Lasst uns beten mit diesen drei Leuten. Das ist die beste Entscheidung, die du in deinem Leben treffen kannst. Und wir werden jetzt gemeinsam beten, weil wir sagen in dieser Kirche immer wieder, dass wir eine Familie sind. Und das wollen wir nicht nur sagen, sondern auch leben. Wir wollen das leben. Und deshalb beten wir gemeinsam. Ich bete das vor und du darfst nachbeten. Lasst uns eins machen als Kirche. Jesus, ich stehe heute hier und ich gebe alles ab. Ich gebe dir mein ganzes Leben. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du kommst und dass du mich erfüllst. Dass du mich erfüllst mit deiner Kraft, mit deiner Liebe, mit deiner Gegenwart und mit deiner Hoffnung. Ich will dir nachfolgen bis an mein Lebensende. Amen.